Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einer ganz besonderen Edition, weil wir haben heute gelebte Transformationspraxis und wir wechseln auf die Publisher-Seite. Herzlich willkommen, Julia Jäckel.
Danke.
Julia, die muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Du bist ja praktisch eine Person des öffentlichen Lebens, ein Medienpromi. Aber bitte, bitte stell dich doch. Ja, bitte. Trink ruhig noch in Ruhe deinen Kaffee und bitte stell dich doch ganz kurz selbst vor.
Ja, also mein Name ist Julia. Ich bin seit 8 Jahren verantwortlich für die Geschicke von Gruner und Jahr als CEO mit meinen Geschäftsführungskollegen Stefan und Olli zusammen. Bin selbst, ehrlich gesagt, ein Gruner und Jahr-Gewächs. Bin schon echt lange dabei. Ursprünglich bei Bertelsmann angefangen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ehrlich gesagt. Liebe meine Aufgabe, dass ich sozusagen das Inhaltliche mit dem Wirtschaftlichen verbinden kann. Darum ging es mir früher immer. Das habe ich mir gewünscht, als ich anfing zu studieren und so eine vage Vorstellung davon hatte, was ich irgendwann in meinem Leben machen würde. Und dass ich das heute machen kann, mit und für Gruner und Jahr, ist wirklich für mich ein großes Glück.
Zu deiner Aufgabe werden wir gleich kommen. Ich glaube, das ist vermutlich eine der herausforderndsten Aufgaben, die man so im mitteleuropäischen Mediengeschäft haben kann. Aber dazu nochmal gleich. Mir fällt gerade auf, wenn du sagst, so, ich bin im Bertelsmann-Gewächs, das ist gar nicht so untypisch für Medien-Top-Managerinnen und Manager. Fällt mir gerade so auf. Ja, also mal, ich denke jetzt gerade so an die Kollegen hier aus Berlin, Hamburg oder Offenburg.
Viele.
Ja, ich glaube, klar, also Gruner und Jahr war auch schon früher immer auch, glaube ich, stark in der Ausbildung. Ja.
Matthias Daffner, Andreas Wiele.
Genau. So. Witzig. Und dann entweder kommt ihr dann aus euren Jobs nicht los oder es gibt zu wenig andere, die Lust haben, diese Herausforderung anzunehmen.
Ja, sehr komisch.
Aber kommen wir mal. Oder? Aber ist die Beobachtung ist doch erstmal vermutlich halbwegs zutreffend, oder?
Was, dass wir alle in dieser Branche bleiben? Ja, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt wenig so attraktive, aufregende, anregende Branchen. Das merke ich immer wieder. Durch meine Aufgabe habe ich ja wirklich mit sehr vielen Branchen zu tun. Du bist ja auch, du hast Media Marketing im Fokus. Du hast auch mit zahlreichen Branchen zu tun. Und das ist ja das Glück, wenn du für einen Verlag verantwortlich bist oder arbeitest, ist das ebenso. Und da merke ich eben, wie viel einfach originelle Vögel ich um mich herum habe. Geistreiche, witzige Leute, die grundlegend Lust haben, Dinge anders zu machen. Und das ist nicht so selbstverständlich. Diese Verbindung aus, ich sag mal, eine gewisse Edginess, die bei uns da ist, in Kombination mit Menschen, die sich für politischen Journalismus, für Zeitgeschichte interessieren, das hast du nicht so häufig zusammen.
Also dieser
Enthusiasmus, das muss ich sagen, das führt immer wieder dazu, dass man sich einmal zwickt und denkt, wow, ja, das gibt es nicht so häufig.
Ja, also dieser Enthusiasmus und diese Leidenschaft für den Job, das stimmt, das beobachte ich auch. Das ist anders als so bei so manchen Investmentbankern, wo man denkt, okay, das
könnte. Die gucken vielleicht mehr aufs
Konto. Die sind vielleicht rationaler, nüchterner. Okay, wir werden dieses Thema, was treibt die Menschen, die sich in solchen Transformationsprozessen befinden und Unternehmen, die große Transformation durchlaufen. Ja. Das werden wir sicherlich noch mal behandeln. Lass uns kurz noch mal über Gruner und Jahr sprechen. Ja. Das ist ja ein Unternehmen, eingebettet in einer größeren Mediafamilie, was es schon sehr, sehr lange gibt und damit auch sicherlich auch so ein bisschen Legacy mit sich bringt. Magst du so ein bisschen das Unternehmen beschreiben? Du kennst es ja wirklich so gut wie kaum jemand anders.
Ja, wir sind nennen uns weiterhin ja ein Verlag.
Das ist auch schon mal selten.
Ne? Ja, ich weiß gar nicht, wer das eigentlich sonst noch so tut. Ich mag diesen Begriff persönlich gerne, weil er von der Herkunft eigentlich das sagt, was wir tun. Das ist die Finanzierung von Kreativität. Das ist das Verlegertum, das ist Verlagswesen. Und das haben wir vor 50 Jahren getan und das tun wir auch heute. Und trotzdem hat sich das Haus massiv verändert. Darüber werden wir bestimmt gleich sprechen. Wir gehören inzwischen zu 100% zu Bertelsmann. Da war vor lange Zeit war die Jahrfamilie noch bei uns drin. Das hat sich seit einigen Jahren geändert. Wir sind im richtig guten auseinandergegangen und gleichzeitig, glaube ich, war es für uns ganz wichtig, dass wir einen 100% Shareholder haben, dass wir Klarheit haben, dass wir auch von der Kraft dieses Hauses Bertelsmann sozusagen profitieren können. Ja, und wir haben natürlich fantastische Marken. Soll ich es nochmal kurz sagen?
Auf jeden Fall, vielleicht für die.
Soll ich hier einmal die Werberolle machen?
Ja, sehr gerne.
Also es fängt an, wirklich bei den wirklich großen Klassikern, bei dem Stern, Geo, der ganzen Geo-Gruppe, Brigitte, Gala, Schöner Wohnen, Kapital, aber eben inzwischen auch Essen, was haben wir noch? Essen und Trinken, Schöner Wohnen, das sind sozusagen die mit einer langen Geschichte, aber die es eigentlich alle geschafft haben, relevant heute zu sein. Zum Teil sogar relevanter denn je, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Und wir sind aber inzwischen auch Business Punk, wir sind Guido, wir sind Salon und so weiter. Also wir sind natürlich, und auch da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen, extrem digital. 40% unseres Umsatzes ist jetzt digital.
Und ihr boxt ja auch auf einer ordentlichen Umsatzgrößenordnung. Also ich habe, glaube ich, gelesen, für das Jahr 2019 so bummelig 1,5 Milliarden.
Oder sehr gut informiert.
Ja, ne?
Ja.
Und auch
ehrlich gesagt immer mit einer sehr starken Rendite.
Also wir sind auf 10%
vielleicht Umsatz, einmal aus der Business-Perspektive, was wir eigentlich seit Jahren machen. Wir transformieren uns aus uns heraus. Mhm. Wir haben einmal uns tief in die Augen geguckt, haben gesagt, was machen wir hier eigentlich? Fangen wir jetzt an, alles neu zu machen, sozusagen alles Alte wegzuwerfen und uns komplett zu diversifizieren? Wir haben gesagt, nein, das mögen für einige der richtige Weg sein, aber für uns ist es nicht der richtige Weg. Wir haben sehr starke Marken, wir haben ehrlich gesagt Mitarbeiter, die ziemlich viel können. Lass uns versuchen, die in großen Teilen mit in die Zukunft zu führen und relevant heute in diesem Business zu bleiben. Das ist uns an vielen Stellen, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber daran arbeiten wir weiter und dieser Weg ist dummerweise nie zu Ende, sondern es geht immer weiter.
Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer ein einfacher Weg ist. Ne? Also es freut mich super zu hören, dass ihr so profitabel seid. Ehrlich gesagt,
wir wollen jetzt. Genau, da bin ich jetzt gerade vom Thema abgekommen. Genau, wir sind wirklich, das wollte ich noch kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, um wieder daran anzuknüpfen, was du mich eigentlich nämlich gefragt hast, nach der Profitabilität. Aus uns heraus haben wir es eigentlich geschafft, uns regelmäßig zu erneuern und das bei einer mehr oder weniger stabilen Ergebnisentwicklung. Das ist eine Geschichte, wenn du sozusagen aus der rein Business-Perspektive drauf guckst, die, glaube ich, keine schlechte Geschichte ist.
Und da habe ich mich selbst überrascht. Also,
es gibt ja diesen Spruch. Das ist immer gut, wenn man sich selbst überrascht.
Das ist auch schön, wenn man das kann, gerade am frühen Morgen. Nicht
schlecht. Das können eigentlich nur Männer.
Ist das so?
Am Rande.
Okay. Das stimmt nicht. Das können auch Frauen. Auch Frauen können sich selbst überraschen und auch Witze mit sich selbst machen. Aber das war gar nicht das Thema. Also, wenn du möchtest, können wir auch noch über das Männer- und Frauenthema sprechen.
Stopp.
Aber was mich überrascht hat, ist, meine Wahrnehmung war, dass traditionelle Publishing Houses, Verlage, im Grunde zwei Dinge, zwei Vorurteile hatte ich, wollen wir ganz ehrlich sein. Das eine ist, auf dem absteigenden Ast und außer im Tageszeitungsbereich alle an der Grenze, also an der Profitabilitätsgrenze, eher auf der Verlustseite.
Ja.
Ne? Also im Grunde lebt von der Substanz. Das ist mein Vorurteil.
Ich glaube, sehr viele würden sehr glücklich sein, wenn sie sozusagen die Wirtschaftlichkeit hätten, die wir haben. Aber das geht nur mit brutal viel, wie du es in deiner Intro gesagt hast, Arbeit,
hätte ich gesagt. Das glaube ich auch, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, woher dieses Vorurteil kommt, das ist ja, hilft ja auch nicht viel, aber wenn ich das Verbandsgejammer höre, also du weißt ja, ich bin ein bisschen mehr auf der Advertiser-Seite gebaut, so, aber da denke ich mir immer, oh Gott, die notleidenden Verleger und Zeitschriften, das ist vielleicht die letzte...
Stopp, wir haben schon gravierende Themen, wir sind in strukturell rückläufigen Märkten unterwegs, innerhalb diesen müssen wir uns permanent erneuern, aber das ist unsere Hausaufgabe, da können wir nicht jammern und ich kann hier sitzen keine Krokodilstränen, sondern wir müssen was machen.
Ja, deshalb freue ich mich auch so sehr, dass gerade du jetzt hier sitzt, weil ich genau weiß, dass du einen Blick nach vorne hast, dass du es auch angreifst.
Ja.
Und vor allen Dingen, ihr hättet ja auch deinvestieren können. Ne? Ihr hättet ja auch im Grunde zu einer Portfolio-Management-Company werden können und hättet dann alles, die digitalen Assets irgendwie zukaufen und euer traditionelles Geschäft nach und nach sagen wir mal ausschleichen
lassen. Das viele gemacht haben und was ich gar keinem vorwerfen kann, sondern das mag aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive interessant sein, aber ich glaube, das war nicht der richtige Weg, der zu uns passt.
Okay.
Und war da auch ehrlich gesagt nicht zu mir passt. Ich muss das mal so sagen, meinen Kollegen.
Ja. Ja, ihr habt ja sicherlich auch eine eigene DNA. Das merkt man in der Leidenschaft, wie ihr über Titel sprecht, wie ihr Titel auch vermarktet und wie ihr auch immer wieder neue Titel in vermeintlich saturierte Märkte reintragt.
Genau.
Und da habt ihr sicherlich
30 in den letzten Jahren waren es, meine ich.
Genau, und vermutlich klappt auch nicht jeder, aber immerhin, das ist ja in keinem Geschäft so, aber immerhin seid ihr noch mutig und geht voran und bringt diese neue Titel auf den Markt. Und ich kann mir auch gar nicht sehen, dass er, ich glaube, der letzte große Titel, den ihr irgendwie beerdigt habt in meiner Wahrnehmung, war irgendwie die Financial Times Deutschland oder so, ne?
Ja, das war, wir haben zwischendurch auch noch was anderes eingestellt.
Ja.
Also du hast ja...
Der letzte Titel, der mir persönlich sehr wehgetan hat.
Ja, mir auch. Ich habe ihn mitgegründet. Mhm. Ich war damals mit dem Gründungsteam, habe dort 5 Jahre gearbeitet, möchte man sagen, hatte dort prägende Jahre. Und ich war dann noch diejenige, die es eingestellt hat. Das war insgesamt keine schöne Zeit. Es war auch keine schöne Zeit für Gruner und Jahr. Es war natürlich für die betroffenen Kollegen keine schöne Zeit. Und trotzdem, glaube ich, weiß heute jeder, dass es absolut richtig war. Ich
glaub, das war auch, wenn man die Zeit jetzt rückwärts liest, sicherlich einfach zu sagen.
Witzig, ne? Das war damals.
Ja, so hoch umstritten. Und auch da, ich will nicht sagen, jammer, aber auch da gab es Dinge von wegen bis zu Vorwürfen, warum ist denn eigentlich die Werbewirtschaft nicht bereit, solchen hochqualitativen journalistischen Inhalt auch wirklich mit Anzeigen zu versorgen. Und naja gut, wir wissen, wie praktisch der Markt sich dann noch weiterentwickelt hat. Ne? Print im Allgemeinen hat ja jetzt eher noch größere Herausforderungen gekriegt.
Ja, wobei es bei uns ja inzwischen, ich sage immer, wir machen ja auch, wie gesagt, 40% unseres Geschäfts ist digital, aber eben ganz wichtig, wir glauben weiterhin, und nicht nur wir glauben, sondern wir machen weiterhin sehr gutes Printgeschäft. Und das sind zum großen Teil ja Titel, die nicht trotz der Digitalisierung Erfolg haben, sondern wegen der Digitalisierung Erfolg haben. Also etwas, wo du sozusagen in der Mobile Craziness sozusagen mal die Momente hast, wo du in Ruhe was anfasst, auf dem Sofa sitzt, Luft holst, irgendwo in die Tiefe einsteigst. Das ist fast so eine Art Kontraindikation zu unserer digitalen Befindlichkeit. Und das ist aber eben auch Teil von unserer Gesellschaft heute.
Ich bin hin und her gerissen, die Frage, wo wir anfangen sollen oder weitermachen sollen.
Gleich mal sagen, können wir mal einen Begriff irgendwie bitte streichen?
Ja, sag mal.
Du benutzt immer diesen Wort Legacy Media.
Ja.
Da muss ich wirklich sagen, das ist kurz vor, ich muss Harakiri machen. Das klingt so schrecklich.
Ja.
Das klingt nach Untergang, nach Dinosaurier, nach Elend. Ich empfinde eine Geschichte, die man hat, eine DNA, die man hat, wenn man es schafft, die schlau in die Gegenwart zu führen oder gar in die Zukunft zu führen, dann ist das keine Legacy, die dich wie so ein Betonklotz runter in die Elbe zieht, sondern etwas, was dich heben kann und stark machen kann und ein bisschen sogar leicht machen kann.
Interessant, dass du das so interpretierst, weil streng genommen muss Legacy kann ja auch was Positives sein.
Das ist richtig.
Umgekehrt, ohne die Legacy der Sterns würde doch, zum Beispiel der Stern wäre doch heute kein Destination Site für, das ist auch so super deutsch, ne?
Destination Site?
Ja, die.
My goodness.
Ja, weil sind halt Begriffe, die sich durchaus auch schon festgesetzt haben. Also sagen wir mal, die Bekanntheit einzelner Titel.
Aber du hast absolut recht. Legacy ist per se kein schlechter Begriff.
Mhm.
Er ist nur häufiger in einem negativen Kontext benutzt worden.
Ich könnte auch sagen, Medien, die es schon vor 10 Jahren gab.
Okay.
Aber ich meine es gar nicht so negativ, wie es klingt.
Alles klar.
Denn dennoch möchte ich hier ehrlich sagen, es sind Medien, die mir mit der Zeit immer fremder geworden sind. Ich finde, ich sage mal aus meiner Perspektive, ich finde, was euch aus meiner Sicht heute immer noch wehtut, ist die Art, wie ihr in den frühen 2000ern eure Medien an Advertiser verkauft habt. Aus meiner Sicht, aber ich sage nicht, dass ich irgendwie die Weisheit hier mit Löffeln gefressen habe. Aus meiner Sicht habt ihr Bepreisungs- und Vermarktungsmodelle eures Kerngeschäftes, in der Regel dann Print, auf die digitale Welt angewandt und sie noch verteidigt zu Zeitpunkten, wo zum Beispiel Programmatic schon längst im Vormarsch war. Jetzt nicht nur ihr, ich glaube, ihr gar nicht so besonders herausragend, sondern ihr, die ehemals Print-Publisher, um das Legacy-Wort zu vermeiden. Und das hat viele der neuen Generation an Marketeers nachhaltig irritiert. So, jetzt kommt die aus meiner Sicht wieder zurück mit viel besseren, auch guten Ansätzen, wo ich mich ja teilweise, jetzt sind wir auch Advertiser, wir jammern jetzt anders als vor 15 Jahren, wir jammern jetzt über Oligopole, über die euch genauso zu Recht hoffentlich auch aufregt. Und deshalb, jetzt hat sich aus meiner Sicht die Wahrnehmung und auch die mögliche Symbiose zwischen Publishing-Player, unabhängige Publishern und Advertisern auf eine ganz andere Basis gestellt. So. Mhm. Aber dennoch muss man sagen, diese, das ist ja auch Kern so einer Transformation, dass es ein Vorher, ein Während und ein Zukünftiges, ein Nachher gibt.
Also, ehrlich gesagt, will ich dagegen gar nicht angehen. Das ist deine Wahrnehmung. Mhm. Und weißt du, was uns in den letzten Jahren, glaube ich, was wir gelernt haben, ist, und was wir auch ein bisschen versucht haben, weiter zu professionalisieren, ist das Zuhören und das Adaptieren. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist in dem, was du da gerade sagst, liegt ganz viel Wahres drin. Und ohne, dass ich jetzt überall jetzt einen Haken drunter mache. Ja, aber richtig ist ja, dass wir aus einer Welt gekommen sind, wo es für uns recht einfach war, Geld zu verdienen. Mhm. Wir hatten eine gewisse Breitbeinigkeit in der Art, wie wir agiert haben. Ob nun gegenüber unseren Lesern, muss ich sagen, in so einer gewissen Deutungshoheit, die wir ausgestrahlt haben, aber auch gegenüber unseren Kunden. Womit wir aber viele Jahre erfolgreich waren. Ne?
Stimmt.
Also das hat uns ja an vielen Stellen stark gemacht. Und dann kam der Moment, den du eigentlich gerade aus der Advertiser-Perspektive gut geschildert hast, wo irgendwas sich da draußen verändert hat und wo der eine oder andere irgendwie und bestimmt auch wir irgendwie nicht schnell genug waren, darauf zu reagieren. Und das hat was mit Kultur, mit Charakter, mit Persönlichkeit, mit Einstellung zu tun. Mhm. Und die kannst du ja nicht auf Knopfdruck ändern. Sagen, oh, jetzt ändere ich die. Sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Und in den haben wir uns, glaube ich, in den letzten Jahren begeben. Und haben, glaube ich, versucht, immer wieder uns Neues auszudenken. Neue Angebote auch für Kunden. Mhm. Wir haben Dinge ausprobiert. Wir haben sie auch wieder zur Seite gelegt, die vielleicht gar nicht so gut funktionierten, wie wir es uns gedacht haben. Aber vor allen Dingen haben wir dadurch auch Dinge geschaffen. Ad Alliance, Bertelsmann Content Alliance, werden wir vielleicht nachher noch, oder werden wir bestimmt noch drüber sprechen, die, glaube ich, uns ziemlich unique machen. Aber das haben wir nur geschafft dadurch, dass wir durch dieses Tal gegangen sind. Muss ich jetzt mal sagen. Wir mussten durch dieses Tal gehen. Das war rein psychologisch nicht schön. Aus dieser großen Selbstbewusstsein in eine, ich sag mal, eine gewisse Depression kommt. Und dieser Prozess da in der Mitte, den zu managen, das war, glaube ich, etwas, wo wir alle uns ganz schön strecken mussten, ich auch persönlich.
Mhm. Ich würde das vorschlagen, dass wir da weitermachen, dass wir auf der inneren Transformation weitermachen und danach nochmal auf die...
Hi Philipp,
auf die,
ich kriege hier Küsschen.
Philipp.
Ein ehemaliger Gruner und Jahr-Kollege.
Ja, also die Bude hier ist voll mit Ex-Gruner und Jahr.
Ja, absolut.
Kolleginnen und Kollegen.
OMR so. Ohne Gruner wird es nicht geben.
Ja, vermutlich, OMR und die HMS, glaube ich, spielt auch noch. Ihr seid auch ein großer Förderer der HMS, glaube ich.
Ja.
Mhm. So, das ist ja hier so der Brutkasten der Hamburger Mediaszene.
Ja, aber jedenfalls eine Mischung aus, ich glaube, kulturell, was du brauchst, eine Mischung aus Demut, einfach mal kleine Brötchen backen und gleichzeitig dann aber in den entscheidenden Momenten groß denken, Lust haben, Mut haben, Dinge ausprobieren und Gas geben.
Kannst du heute sagen, wann der entscheidende Moment war, wo ihr gesagt habt, okay, wir dieses weiter wie bisher, das wird jetzt uns nicht ins Ziel bringen, wir müssen uns grundsätzlich umkrempeln. Gab es da so einen Hallo-Wach-Moment?
Ich kann mich nicht erinnern, dass es da so eine Art Schlüsselmoment gab. Es war eigentlich ziemlich schnell spürbar. Ich glaube, 2012 bin ich Vorstand Deutschland geworden, dann 2013 CEO. Und dann haben wir natürlich als erstes so eine kleine, wie soll ich sagen, Umfrage in unseren Kollegen gemacht. Mhm. Und eigentlich jeder unserer Führungskräfte hat gesagt, wir müssen das grundlegend anders machen. Jeder. Nur die Antworten, was denn anders zu sein scheint, das konnten wir nicht so leicht geben. Und das haben wir uns in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, erarbeitet.
Mhm. Das ist interessant, dass das so ein kontinuierlicher Prozess ist.
Ja, das würde ich auch weiter sagen. Ich bin ganz vorsichtig mit diesen grundlegenden, großen strategischen Aussagen und den großen Charts, wo die Welt hingehen soll. Wenn ich jetzt einmal zurückgucke, ich kann dir unsere gesamte Gruner und Jahr-Geschichte nachträglich ex post rationalisieren. Ja? Mhm. Also als den Magic Schritt für Schritt. Wir bauen das aufeinander auf und es war alles der große 5-Jahres-Masterplan. Mhm. Richtig ist, wir hatten einen Masterplan im Sinne von, wie wir uns grundlegend transformieren wollen, was wir uns grob vornehmen, wo wir hinwollen sozusagen, auch in den Zahlen. Wie wir das aber erreichen würden, ganz ehrlich, es ist ganz anders gekommen, als wir uns das gedacht haben. Hier sitzt gerade ein Mann des E-Commerce, auch von deiner Geschichte mir gegenüber. Ja. Ich hatte Charts, wo wir Hoffnung im E-Commerce hatten, was da alles kommen sollte. Wir haben uns so die Finger verbrannt. Wir konnten das einfach nicht. Wir konnten das nicht. Das passte nicht zu uns und wir waren einfach ehrlich gesagt auch nicht groß genug, um uns mit den Amazons dieser Welt überhaupt irgendwie nur irgendwo annähernd hinzukommen. Ja. Also das muss man dann irgendwann beerdigen und solche Geschichten gab es viel. Aber das immer wieder aufstehen und sich Neues ausdenken. Mhm. Heute sind wir irgendwie, haben wir Territory, eine der größten Agenturen in Deutschland, mit wirklich vielfältigsten Aktivitäten interessant für unsere Werbepartner. Können wir vielleicht gleich nochmal, können wir uns das merken?
Wir machen auf jeden Fall noch einen richtigen Werbeblock.
Wir sind heute App-like. Eine digitale, ich sag mal, Marketing-Plattform für App-Publisher. Mhm. In der Schanze sitzend, 85% des Umsatzes in den USA gemacht, aus Hamburg sozusagen. Also eine algorithmusbasierte Eigengründung, Tech-basiert. So, und wir sind natürlich heute auch Podcasts hoch und runter. Wir sind, wenn ich hier gerade rumlaufe und hier OMR so gucke, ich meine, wir machen einen wirklich der spannendsten Business-Podcast für junge Leute. How to Hack, How to Fix vom Business Punk und so weiter. Wir sind eben aber auch heute eine klassische Marke wie Kapital, die aber ein Format hat wie junge Elite, 40 Leute unter 40 Jahren, die Top 40 sozusagen der jungen Elite. Wir schreiben darüber, bringen diese Leute zusammen. Das verselbstständigt sich. Sie treffen sich zukünftig permanent unter der Marke Kapital eigenorganisiert. Andere Unternehmen fanden das. Daraus entsteht wiederum ein Podcast. Sie diskutieren über die Titelgeschichte des aktuellen Heftes zum Thema Führung. All das ist heute Gruner und Jahr.
Das ist super interessant, dass du so beschreibst, wie ihr die ganzen vielen Dinge, die ihr erreicht habt und die ihr verändert habt, dass die, so wie ich sie verstehe, dass sie organisch nach und nach kamen und nicht mit einem,
sagen wir mal, der Big Bang.
Einem Big Bang. Weil wenn du, ich spreche jetzt traditionell mehr mit Advertisern und werde auch oft gefragt, so, was sind eigentlich so die Treiber für Transformationen, insbesondere für erfolgreiche Transformationen, da sagen viele, das ist ein ganz wiederkehrendes Element, dass es so eine Art Nahtoderfahrung war. Naja, das ist ja natürlich, das kann Managementwechsel mitbringen, das kann ja vor allen Dingen auch Erwartungshaltung setzen. Das ist ja, sagen wir ganz ehrlich, viele Gründe in der Transformation sind nicht nur dass man das eigentlich mal machen müsste, sondern wie viel Risiko und wie viel Investition mit welchem Return ist denn zu erwarten. Richtig. Und da ist auch die Gesellschafterseite mit im Boot. Und wenn alles, also das sagen ganz viele, aus der Advertiser-Seite höre ich immer wieder, mein größter Transformationsgegner ist unsere gegenwärtige Profitabilität. So, und jetzt ihr, so wie ich eure Geschichte verstanden habe, hattet diese Nahtoderfahrung ja gar nicht, oder?
Vielleicht Nahtod ist jetzt ein ganz großer Begriff, aber das haben wir wirklich nicht. Wir sind haben wir einfach gut funktionierende Medien, aber trotzdem sehen wir natürlich die strukturellen Veränderungen und pieksen dich schon enorm. Also da ist der Sense of Urgency ist schon da gewesen und auch noch immer noch da. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist eigentlich ist es bei uns zwei Dinge. Einerseits die kleineren Schritte, dass man Dinge ausprobiert, sie dann wieder lässt. Du hast vorhin über neue Magazine gesprochen. Wir haben schon auch eine ganze Menge auch eingestellt, weißt du? Und dadurch, dass wir sie aber schlanker planen, aus uns heraus, ist doch alles da.
Ja, ist alles, alles besser.
Damit, dass wir sie sozusagen schlanker planen, können wir auch ein bisschen mutiger sein und Dinge ausprobieren. Ja. Es ist nicht gleich das Drama, wenn es nicht funktioniert. Das ist das eine. Ja. Die kleine, ich sag mal, das iterative Vorgehen, was im Grunde die digitale Welt ja vormacht. Das zweite ist aber, das ist doch wichtig, du brauchst trotzdem manchmal einen großen Wurf. Einen mutigen Moment. Und ich glaube, das war bei uns die Gründung der Ad Alliance, wie wir sie nennen. So dass wir irgendwann uns tief in die Augen geguckt haben mit unseren Freunden und Partnern von der RTL Mediengruppe, die ja in Wahrheit haben wir ja viele Jahre nicht nur aneinander vorbeigearbeitet, sondern wir haben gegeneinander gearbeitet. Du weißt das.
Ja, das war aber auch von außen zu erkennen.
Ja, das war genau. Also absolut. Das war, genau. Und irgendwann haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, sag mal, ist das richtig in Zeiten sozusagen der Googles und Facebooks, dass wir unsere Kraft irgendwie einfach hier ein bisschen falsch einsetzen? Wie wäre es, wenn wir unsere Kraft bündeln und darüber nachdenken, was haben wir denn für eine Chance, wenn wir zu dem größten Player in Deutschland werden, der eben 99% der Bevölkerung erreicht, wenn er das will? Und das haben wir gemacht und dazu brauchst du schon, ich will mal so sagen, du musst dich irgendwann mal locker machen. Du musst einfach deine Ängste zur Seite schieben. Wer hat eigentlich dann was zu sagen? Ja. Wer ist der größere, tollere, der stärkere? Wo gehen welche Leute hin? Also was bedeutet denn das? Was ist die E-Mail-Kennung, wenn einer dich anmaust und dir ein Angebot macht? Also es ist von klein zu groß. Wir haben irgendwann gesagt, weg damit. Lass uns erstmal einander vertrauen und etwas ausprobieren und schaffen. Und daraus ist immer mehr geworden, mehr geworden, mehr geworden. Und heute die Sogwirkung kennst du, glaube ich. Unser Partner von Springer ist mit dabei, der Spiegel ist selbstverständlich mit dabei und so weiter. Und es wären auch gern noch mehr dabei. Mhm. Und daraus, aus diesem, du hast vorhin von Nahtoderlebnis in einem anderen Kontext gesprochen, das war für uns vielleicht eher das Erweckungserlebnis. Mhm. Und daraus ist am Ende auch der Gedanke gekommen, lass uns doch noch größer denken, auch im inhaltlichen Bereich. Mhm. Content Allianz. Lass uns im inhaltlichen Bereich zusammenarbeiten mit Buch, Fernsehen, Musik, BMG. Also UFA, der größte Film-Fernsehproduzent in Deutschland. Die BMG, ein super moderner Musikpublisher sozusagen der modernen Generation. Penguin Random House, der führende Buchverleger der Welt. Mhm. Wir mit Gruner und Jahr ganz weit vorn. Und unsere Freunde vom Privatradio. Warum nutzen wir diese Power nicht? Und zwar Power im Sinne von unseren Lesern, Zuschauern, Usern. Aber ehrlich gesagt auch im Hinblick auf, was können wir dafür unseren Werbepartnern eigentlich bieten. Mhm. Wir können denen nämlich auf einmal etwas bieten, was sonst sie eigentlich nur durch die Plattform gewohnt sind, nämlich Größe, Kraft. Und was wir aber bieten können, ist, das können die Plattformen nicht bieten, schlauen Inhalt, orchestrierten Inhalt zu gewissen Themen, deren Kunden relevant ist. Ob das nun Sustainability, unsere Wochen sind, wo wir alle ineinander greifen, ob es E-Mobilität sind, ob es Themen sind, wie ich sag mal, gesellschaftliche Partizipation, gesunde Ernährung. Also all diese Themen sind wir in der Lage, wirklich im großen Stile zu, ich nenne das mal, orchestrieren, in Schwingung zu bringen für unsere Zuschauer, Leser, aber auch für unsere Kunden.
Bevor wir, ich habe noch jede Menge, gerade in dieser, wir machen
das sofort. Viele liebe Zuhörer, wir sind in einem Saunakasten.
Ja, so und bis jetzt hast du noch nie gejammert und jetzt wegen der Temperatur, das ist jetzt harmlos, wir nehmen das hier am 28. August auf in der kleinen OMR-Kabine. Deine Advertiser-Kollegen waren hier vor 2 Wochen noch bei ungefähr 40 Grad in der großen Kabine. Das hier ist noch...
Ist auch nicht richtig so, ne?
Oder sehr geschätzte
Legacy Media, die packen
wir auch wirklich,
kleine Ding.
Was mir auch wirklich sehr leid getan hat, hier aus Hamburg, unser Freund Peter Figge war hier bei 36 Grad ungefähr eine Stunde. Und wir waren, gut, dass wir das Foto vorher gemacht haben, da waren wir schweiß. Also es tut mir leid, dass es hier war, würde ich sagen, mit den OMRs. Weißt du, das ist ein kleines, mittelständisches, schnell wachsendes, margenschwaches Unternehmen. Da kann man wirklich keine größere Klimaanlage erwarten. So, Spaß beiseite. Wir machen gleich bei der also ich würde noch auf zwei große Themenblöcke gleich einsprechen. Das eine ist so ein bisschen, was uns, glaube ich, Advertiser als auch Publisher umtreibt, ist die Wettbewerbssituation gerade im Digitalen, aber auch die Haltung zu, also die ethische Haltung von Werbetreibenden, aber auch von Publishern zu solchen Themen wie Hate Speech zum Beispiel. Also das sind so die großen Blöcke, die ich auf jeden Fall noch mit dir behandeln möchte, zu den Allianzen.
Ja.
Es gibt ja mehrere Allianzen und ich kann nur sagen, ich bin großer Freund davon. Ich würde mir wünschen, ich wünsche mir immer, dass wir eine Vielfalt haben und dass wir vor allen Dingen ein Angebot haben, was auf die Bedürfnisse der, insbesondere auch der Region, also der mitteleuropäischen Advertiser irgendwie eingeht. Dennoch höre ich die Stimmen und ich kann mich dem nicht ganz verwehren, dass viele sagen, okay, ich verstehe die Stakeholder-Herausforderungen, die solche Allianzen am Anfang hatten und es wird auch immer besser. Ist ja nicht nur bei euch Publishern, das ist ja zum Beispiel bei den Login-Allianzen.
Ja.
Ne? Also gleiche Herausforderung ist eine Herkulesaufgabe aus meiner Sicht. Dennoch höre ich jetzt meine innere Stimme, die sagt, gute Idee, aber too late, too little. Was sagst du dazu? Verstehst du diese Stimme?
Ehrlich gesagt, nein. Vor allen Dingen auch mein Geschäft erzählt mir eine andere Geschichte.
Ja.
Also wir erleben sie ja gerade in Wahrheit jetzt. Du hast gerade das Datum heute nochmal fixiert. Wir sind im August. Wir sind immer noch mitten einer Pandemie.
Ja.
Und wir spüren natürlich, wie sich auch Werbetreibende in diesen Zeiten nochmal wieder neu sortieren und sagen, ich will nicht mehr diverse Partner, mit denen ich zu tun habe, sondern ich will einen starken Partner, mit dem ich auf unterschiedliche Gewerke sozusagen durchgreifen kann und mit denen ich in eine Partnerschaft gehen kann. Und das ist, diese Sehnsucht danach, finde ich, ist größer denn je und das spüren wir. Und darauf haben wir, glaube ich, eine Antwort. Die ist nicht, also grundsätzlich, glaube ich, gibt es diverse Allianzen, die vielleicht zu spät sind, aber vielleicht unentschieden und so weiter. Mhm. Die würde ich wirklich nicht dazu erzählen.
Das,
also, und vor allen Dingen, weißt du, sie lebt davon, dass sie einfach gut im Miteinander ist. Allianzen auf Papier helfen wir auch nicht weiter. Also das ist aber eine Allianz, die einfach im Alltag gut gelebt wird und die unsere Kunden gutieren.
Das ist erstaunlich, also nicht erstaunlich, aber ihr seid ja gut besprochen. Ne? Also anders als...
Sind daran jetzt erstaunlich.
Naja, das ist ja oft so ist ja bei Demand- und Supply-Situationen eher so, ja. Dass es relativ leicht, dann etwas über Supplier zu meckern, ist ja immer leicht.
Ja, aber
so.
Du hast recht.
Und
ja.
Dafür, dass ihr natürlich aus meiner Perspektive jetzt aus der Supplier-Seite, seid ihr sehr gut besprochen.
Ja.
So, also fast, ich würde sagen, ihr habt wirklich Unterstützer auf Seiten, wo man früher noch gesagt hätte, hey, das sind die mit denen müssen wir ganz hart verhandeln.
Absolut.
Und da gibt es die Jahresgespräche und dann würden wir nochmal die Daumenschrauben.
Ja.
Ihr seid aus sicherlich vor allen Dingen auch mindestens aus qualitativen Faktoren sehr gut besprochen. Das ist so mein subjektives Feedback. Aber das Aber ist, ich hoffe, dass den guten Absichten auch die Budgets folgen. Weil das ist etwas, was ich so aus meiner quantitativen Perspektive, die sicherlich jetzt nicht auch immer in Mikrosituationen reingucken kann, da haben wir und glaube auch unsere Kollegen überhaupt nicht den Anspruch, dass wir das wirklich gut sehen können.
Ja.
Sondern die anderen, es sieht so aus, als ob die anderen immer noch schneller wachsen als...
du meinst jetzt die digitalen Plattformen?
Die GAFAs. So, dass ihr an relativen Marktanteilen im besten Fall mithalten könnt, aber sehr wahrscheinlich trotzdem, sagen wir mal, die Dominanz der GAFAs nicht dadurch aufhalten könnt.
Das stimmt. Also, okay. Also die GAFAs haben eine Marktmacht sich über die letzten Jahre, ich sage jetzt einmal, erarbeitet und zweitens, unsere Gesellschaft hat es zugelassen.
Mhm.
Wir haben es gemeinsam zugelassen. Die wir nicht zurückdrehen können. Das wäre wirklich unfassbar romantisch, wenn ich das hier sagen würde. Aber
diese romantische Stimmung gibt es aber
noch. Trotzdem ist dort immer noch ein Raum, der so groß ist, dass er für uns sozusagen von größter Bedeutung ist. Und die, ich sag mal, strategische Sehnsucht von unseren Media-Partnern, die sagen, wir brauchen eine alternative Stimme, die verlässlich ist, die mir garantiert, dass mein Marketing im weiteren Sinne im Kontext von ordentlichem Inhalt, ich will es mal ganz banal formulieren, erscheint und nicht von sozusagen unkontrolliertem Elend, dass diese Sehnsucht ist gewaltig und dort einen starken Player an der Seite zu haben, das gutieren auch unsere Werbepartner, mit denen man sonst viel über Deals, Konditionen, Rabatte und sonst was spricht. Und das finde ich super und die haben uns in Wahrheit auch motiviert, das zu machen. Und wir erleben es ja auch, wie viel im Moment andere Medienschaffende Lust haben, bei uns mitzumachen.
Ja, also ich wünsche euch da viel Erfolg. Ich hoffe, dass das weiterhin die Aufmerksamkeit und auch die Budgets kriegt. Ich habe auch gerade im Podcast vor einer Woche mit Anne Kirchen von Unilever war das auch so ein Thema. Da ging also Advertiser Speak, ne, haben wir über die Brand Safety gesprochen und natürlich aber auch über die Diskussion, ist eigentlich Facebook eine Plattform, der wir, sagen wir mal, ungeprüft unsere Advertising-Dollars überweisen können.
Ja.
Also, und das ist ja nicht nur Facebook, es ist ja in manchen Teilen auch, also betrifft ja mehr oder weniger alle GAFAs, die jetzt nicht reine E-Commercer sind.
Ja.
Eigentlich betrifft es Facebook und Google, Amazon und Apple haben das Problem nicht, meiner Meinung nach. Dennoch hast du das Gefühl, du bist eine der wenigen Stimmen, die da klar eine Haltung artikuliert hat zum Thema, also was haben wir eigentlich eine Verantwortung, welche Verantwortung müssen wir eigentlich ausfüllen? Und das größere Wir, aber ich habe es sehr stark für die Advertiser-Perspektive, die ja im Grunde die Party bezahlen, mit welcher Haltung treten wir eigentlich Hate Speech entgegen? Hast du das Gefühl, dass diese Diskussion ausreichend Resonanz kriegt oder gekriegt hat?
Ja und nein. Also vielleicht holen wir einmal historisch ein bisschen aus. Ich glaube, es war vor 3 Jahren, dass ich in Form von einigen Interviews und Gastbeiträgen eine Corporate Media Responsibility, so habe ich den Begriff genannt, eingefordert habe. Also an die Verantwortung von Werbetreibenden mit appelliert habe. Und ich will vielleicht ein bisschen ausholen, warum ich das gemacht habe und
Sehr
was ich damit auch sagen will und wo wir heute stehen. Du hast vorhin die Financial Times Deutschland erwähnt.
Mhm.
Eigentlich war das für mich so ein Moment, wo, als ich einstellte, merkte ich schon, dass ganz viele Kunden sagten, oh, ich habe so gern gelesen und es war so toller, schlauer, investigativer Journalismus und jetzt ist es weg. Dann habe ich tatsächlich gefragt, ja, habt ihr geworben? Nee, haben wir nicht.
Mhm.
Okay, das war der Moment, wo ich dachte, okay, Manchmal muss man irgendwie Zusammenhänge nochmal klar machen. Nicht, um jemanden unter Druck zu setzen oder um irgendwie, hier geht es ja nicht um Charity, aber einfach, um wirklich Kontext und Verbindungen zu erzeugen. Und das war vor einigen Jahren, dachte ich, ich habe so viel Werbetreibende gehört, Unternehmen gehört, die eigentlich alle, wie ich auch, verdrossen waren, möchte ich mal sagen, über den Zustand der digitalen Gesellschaft, in der wir leben. Denn zum Teil die Boshaftigkeit, das Perfide, das Brutale, das, ich möchte fast sagen, Entmenschlichende, was in den sozialen Kanälen in Teilen publiziert worden ist und wie wenig eigentlich was dagegen gemacht worden ist. Und wir alle sagten doch, das kann doch alles nicht sein. Und da habe ich gesagt, Leute, denkt doch einmal darüber nach. Und ich will nicht von euch, dass ihr Facebook boykottiert. Wir kommen gleich zum Facebook-Boykott bestimmt. Darum geht es mir nicht. Wir selbst sind, ich habe es dir gesagt, wir sind 40% unseres Umsatzes im Moment digital. Wir sind natürlich auch vielfältig verwoben. Wir haben eine Partnerschaft mit Google und so weiter. Also ich bin ja hier kein Plattformhasser. Aber diese irrationale Überhöhung, die ich erlebt habe und die wir erleben, auch von Marketeers gegenüber Facebook, ich will es mal aussprechen, das fast unkritische Übernehmen, buchen in großen Mengen, da geht es ja um wirklich große Summen, da habe ich gedacht, Leute, denkt doch einmal drüber nach, für uns als Gesellschaft und vor allen Dingen auch für Unternehmen, es kann nicht in einem wirtschaftlichen Interesse von Unternehmen sein, wenn unsere Gesellschaft auseinanderfliegt. Ich will das jetzt mal ganz groß formulieren. Ja. Das ist, und das, hier geht es wirklich, wie gesagt, nicht um Charity, karitative Themen oder diesen leider häufig zur Diffamierung benutzten Begriff, das Gutmenschentum. Darum geht es nicht. Es geht auch ums Business. Es ist für Unilever, es ist für Procter, es ist für Pepsi, es ist für Starbucks. Es ist nicht im Interesse solcher Unternehmen, dass eine amerikanische Gesellschaft quasi implodiert und auch eine europäische Gesellschaft der zivile Diskurs nicht mehr stattfindet. So. Und deshalb sage ich, Leute, challenged die Plattform, übt Druck aus, fragt nach und tatsächlich betrachtet, challenged sie genauso hart, wie ihr uns als Medien challenged. Piekst nach, fragt nach. Und jetzt, richtig ist, es hat eine Weile gedauert, bis sozusagen die Debatte anfing zu fliegen. Eigentlich ein Jahr später fing sie richtig an. Ja. Durch einen anderen Gastbeitrag sozusagen darauf. Und dann entstand diese Debatte und ich habe sie gerne geführt, weil mir geht es wirklich um einen Diskurs, dass wir darüber reden, nachdenken. Und deshalb fand ich es natürlich wirklich, wirklich gut, dass jetzt im Kontext der Ermordung, muss man sagen, von George Floyd, die mehr oder weniger war das der Nukleus für das Entstehen der Stop Hate for Profit Kampagne in den USA, wo sich viele Medienpartner, viele Werbungtreibende daran beteiligt haben. Der ein oder andere sicherlich aus oberflächlichen PR-Überlegungen, die anderen, um irgendwie, ich sag mal, Budgetkürzen zu kamuflieren. Das wird alles dabei sein. Und trotzdem, it makes a difference. Wenn solche großen Player sagen, ich denke jetzt zweimal drüber nach, setzt das eine Plattform wie Facebook unter Druck, mindestens ethisch, kulturell und im Image. Und das fand ich gut und finde ich weiter gut. Und jetzt können wir wirklich, ich kriege bei dem Thema wirklich Redezwang. Ja, nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass es viele schlaue, anständige Menschen in einer Company wie Facebook gibt. Wirklich. Das weiß ich und ich unterstelle denen per se nichts grundlegend Böses, Schlechtes oder sonst was. Aber die Zeiten, dass man permanent irgendwelche Erklärungen, Entschuldigungen und sonst was auf den Tisch präsentiert, um zu sagen, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, wie das jetzt kommen konnte, dass die Wahlen irgendwie von Russen beeinflusst wurde. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das konnte, dass hier diese brutalen Videos permanent irgendwie ventiliert worden sind. Und jetzt wird es noch schöner, diese unfassbare Bewegung von QAnon gerade. Ja. Der ein oder andere unserer Hörer wird sich damit beschäftigt haben. Das war ein Fringe-Movement. Das war eine feine kleine Bewegung, oder feine ist wirklich die falsche Bewegung, eine crazy Bewegung an den Rändern der Gesellschaft in den USA vor 3-4 Jahren. Heute ist sie eine große, bedeutende Bewegung. Sie ist Teil des Mainstreams geworden, weil eine Plattform wie Facebook zu spät agiert hat. Sie haben jetzt agiert, Sie haben auch, sind auch recht entschieden vorgegangen, aber zu spät.
Ja, das ist, also ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast. Gerade auch den großen Wurf, dass die Gefahr besteht, dass wirklich Gesellschaften an dieser Fehlinformation zerbrechen können oder mindestens an dieser Polarisierung, die durch Fehlinformationen zutage tritt, wirklich massiv leiden können, keine Frage. Das eine ist immer die Verantwortung der Plattform, das andere die Verantwortung der Werbung treiben, also derjenigen, die diese Plattformen finanzieren. Und ich hätte mir gewünscht, dass die öffentliche Diskussion über Hate Speech, aber auch über andere ethisch verwerfliche, reichweitenschaffende Praktiken schon viel früher und vor allen Dingen viel deutlicher stattgefunden hätte.
Ja, also
es gab ja davor auch zwischendurch, auch schon Wellen.
Ja. Ne?
Es gab Einzelstimmen, die dann mehr in die YouTube-Richtung gingen, ne? Das Thema Enthauptungsvideos und Shampoo-Werbung etc. Also das gab es. Vor 3 Jahren warst du sicherlich eine der ersten lauten Stimmen, aber es gab zwischendurch auch immer wieder auch teilweise kleinere Advertiser-Stimmen. Der Punkt ist nur, ich gucke mir dann jedes Mal die Quartalsergebnisse von Google und Facebook an und ich kann leider trotz Pandemie keinen wirklich relevanten Dip erkennen. Und in den Diskussionen, die du beschreibst, ne, von wegen, warum ist es denn so schwer, dieses Problem in den Griff zu kriegen oder warum kann man denn nicht auf gewisse Arten von Advertising-Klassen auch wirklich verzichten, ja, und oder auch auf organischen, und da finde ich unglaublich unbefriedigend und das hilft mir auch nicht mehr, dass wir jetzt hier in Europa natürlich nur eher die Sales-Houses der großen Plattformen haben und nicht diejenigen, die die strategischen Entscheidungen hier treffen, aber es unglaublich unbefriedigend. Ich fürchte nur, dass wir, wenn wir die Diskussion nur mit Advertisern führen, dass wir da nicht weit kommen, weil Advertiser haben, ich glaube, da sind 2 Dinge passiert. Früher kannten wir noch die Umfeldbelegung, ne? Ganz, ganz, ganz früher. Ja. Das war leichter, durch die Umfeldbelegung man hätte jetzt vorwerfen können, das ist ja so eine Art Zensur im negativen Sinn, aber umgekehrt auch eine Sanktionierung, dass okay, in diesem Umfeld möchte ich nicht mehr erscheinen. Das war für einen Advertiser einfach nachvollziehbar. Das konnte im Grunde jeder nachvollziehen. Ne? Da gab es noch Belegexemplare damals. Die algorithmische Aussteuerung, nicht nur, dass sie mir das nicht mehr transparent macht, sondern sie fragmentiert es natürlich dann auch. So, das ist also im Grunde für den Advertiser nicht mehr nachvollziehbar. Und die Regeln, denen wir als Advertiser folgen, die sind im Grunde mehr oder weniger immer eine Form von Return on Advertising Spend. Wie immer der Return aussehen mag, aber das ist halt eine quantitative Dimension, die überhaupt keinen qualitativen und gar nicht irgendwelchen ethischen Aspekte drin hat. Wir haben höchstens sowas wie eine Brand Safety Variante, da können wir aber nur die ganz großen Extreme rausschneiden. Ne? Also offensichtlich
pornografische.
Ja, genau. Aber genau. So, aber ich glaube, ich will jetzt überhaupt nicht die Advertiser-Seite in Schutz nehmen, aber das ist ein offensichtliches Symptom, was ich immer wieder erkenne, dass wir einen Mechanismus verlernt haben, sozusagen eine augenscheinliche Kontrolle früher vornehmen konnten oder teilweise in analogen Medien immer noch vornehmen können. In digitalen ist es nahezu unmöglich. Mhm. Und dafür sieht wiederum der ROA, der Return on Advertising Spend, in digitalen Plattformen immer noch relativ gut aus, weil das ist der Grund, warum wir die Party bezahlen.
Ja.
So, und ich fürchte, das ist ein Dilemma. Da können wir die Advertiser nicht alleine lassen. Da brauchen wir auch mehr politischen Druck.
Ja, wir brauchen alles, glaube ich wirklich.
Genau.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Und nochmal, wir sind ja vielfältig verwoben mit den Plattformen. Wir sind ein guter Partner von Google.
Also auch euer Traffic-Lieferant, ne?
Wir machen auch, nehmen wir mal Google mit viele wirklich Projekte zusammen.
Mhm.
Und wenn wir jetzt über Facebook sprechen, wirklich, ich bin ja nur die Letzte, die sagt, dass man heutzutage aus dieser, sich dem entziehen kann, aus einem Netzwerk von über 2 Milliarden Nutzern. Das ist ja lächerlich zu glauben. Das erwarte ich auch wirklich von keinem Unternehmen auf dieser Welt. Aber der Druck ausgeben, das Nachfragen oder Druck aufnehmen und ausüben, nachfragen, pushen, das nach Erklärung nicht nur bitten, sondern Erklärung einfordern, das ist, glaube ich, die Aufgabe von Werbetreibenden. Und richtig ist, ich glaube auch, dass wir politische Lösungen brauchen, aber da sind wir ja mit Frau Vestager und so weiter, da tun sich ja Dinge im Moment im öffentlichen Sektor, die zumindest ein bisschen Mut machen, dass wir uns nicht einfach völlig hilflos sozusagen verabschieden und die Gesellschaft im Moment allen anderen überlassen.
Ja, ich höre deinen Optimismus. Ich überlege gerade, was ich für Proxys habe, dass wir da ausreichend, also dass wir da nicht too late, too little machen. Aber vielleicht braucht es gerade auch solche Stimmen wie deine, dass man das auch regelmäßig wiederholt. Jetzt war es ja einfach, also nicht, ja, es war auf keinen Fall einfach, aber jetzt war es fast super evident. Ne? Jetzt hatten wir eine Eskalation auf diversen Ebenen. Also wenn es jetzt sozusagen kein
naja, Aufschrei... Naja, aber sie ist ja auch durch... Wodurch ist das denn groß geworden? Durch Menschen, die eine Initiative ergriffen haben. Es war in diesem Fall eine amerikanische Bürgerrechtsbewegung oder einzelne Vereinigungen, die sich zusammengetan haben. Sie haben eine Anzeige geschaltet in der LA Times. What would you do with 70 Billionen Dollar? Und also Menschen, die Initiative ergriffen haben, die hätten sie auch einfach lassen können. Ja. Die haben irgendwann gesagt, jetzt reicht's, wir machen jetzt was. Und davon lebt wirklich unsere Gesellschaft, dass irgendwann Momente, Entschuldigung, jetzt kommt die Historikerin bei mir, glaube ich, durch, Momente in Entwicklungen von Gesellschaften sind, wo man sagt, jetzt mache ich was. Und das, glaube ich, können auch, also um es mal wieder in unser profanes Business-Leben zurückzubringen, das können wir auch hier.
Ja, ja, und da brauchst du einzelne Stimmen. Mir fällt auch nochmal zum Beispiel Sacha Baron Cohen, den damals noch Ali G und Borat-Darsteller, der hat auch schon sehr früh, sehr deutlich auch sehr provokante Vergleiche zwischen Facebook, Max Zuckerberg und Goebbels. Genau.
So,
ja, und,
gut, okay.
Also, ja, ich weiß, naja, gut, das ist natürlich sehr extrem, aber ich wollte nur sagen, es ist eine polarisierende Stimme mit extremen Haltungen, die aber eine Diskussion anführen. Und vor allem, was ja nicht passieren darf, ist, dass diese Stimmen sich nicht mehr trauen, so mal ausgesprochen zu werden.
Ja.
Weil das natürlich der Backlash, den soziale Medien heute verursachen können, das ist eine Dimension, die wir ja alle noch nicht erlebt haben.
Ja.
Also das ist ein Thema, was uns leider nicht loslassen wird. Aber ich höre deinen Aufruf, gemeinsam an einen Strang zu ziehen.
Ja.
Meine Abschlussfrage ist immer, wie hältst du persönlich dein Wissen frisch? Ich habe noch eine andere Frage, bevor ich zu der Abschlussfrage komme. Du hast eine lange Verantwortung und eine lange Transformationsgeschichte hinter dir und bist immer noch drin. Und du hast jetzt Covid, ist immer noch nicht so richtig durch. So, ja. Man könnte auch sagen, das ist ja ein Albtraum. Könnte ein Albtraum sein, du wirkst aber überhaupt nicht so. Du wirkst optimistisch, du hast gute Argumente, wo es vorangeht. Ich würde dir folgen. Ich glaube deine Geschichte, ich will deinen Optimismus auch teilen. Wenn du jetzt trotzdem auch mal, sagen wir mal, kritisch zurückguckst, was sind so die Dinge, die du heute anders machen würdest?
Oh Gott, wir haben so viele Sachen.
Wenn du eine Sache ändern könntest.
Eine einzige Sache?
Das ist eine fiese Frage, ne? Vor allem, sie ist nicht abgestimmt.
Wir müssen überhaupt keine Fragen abstimmen. Wo sind wir denn? Also, ich glaube, ich würde von Anfang an noch klarer darüber sprechen, wie wenig präzise ich und meine Kollegen unseren Weg und die Zukunft vorhersehen können.
Mhm.
Wie wenig genau wir definieren können, wo wir dahin wollen. Und sozusagen die Offenheit und Transparenz über auch den Zweifel, den man hat, aber wiederum, das würde ich noch stärker kommunizieren von Anfang an. Das habe ich erst später gemacht. Und erst zu einem Zeitpunkt, wo ich mir so sicher war, dass unsere Kolleginnen und Kollegen bei Gruner und Jahr eine innere Stärke haben und auch die Skills sich angeeignet haben, mit solchen Dingen umzugehen. Immer wieder was neu zu erarbeiten. Am Anfang dachte ich, ich muss die davon fernhalten und erstmal ein bisschen mehr... Ja, also wirklich mit harten Wahrheiten ein bisschen davor beschützen. Mhm. Heute tue ich das nicht mehr, weil wir haben sehr erwachsene Leute, übrigens außerdem sehr junge Leute, aber sehr von der Charakterlichkeit und vom Intellekt sehr erwachsene Leute, die mit sowas umgehen können, die ernst genommen werden wollen, die Klarheit wollen. Und diese intensive Kommunikation der letzten Jahre und gerade der letzten, würde ich jetzt mal sagen, 3-4 Jahre, halte ich für extrem wichtig in solchen Veränderungsmomenten. Mhm. Und das hätte ich in Wahrheit wahrscheinlich noch früher beginnen sollen, würde ich ja heute jedem empfehlen.
Das ist ein super, super guter Punkt. Finde ich echt spannend, gerade auch mit dieser Unsicherheit, also offen mit der Unsicherheit umzugehen. Die Wahrheit ist ja den Menschen zuzumuten.
Ja, genau.
Ja. Großartig. Jetzt trotzdem noch die Abschlussfrage. Das Wissen nach vorne, ja.
Das Wissen nach, oh Gott, das ist, also sagen wir so, das eine ist natürlich ehrlich gesagt zuhören. Ich meine, es ist eine Krankheit, dass du, wenn du länger an der Spitze eines Unternehmens bist, dass man glaubt, man hätte die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Weg zum Untergang. Mhm. Also das, wir haben schlaue Leute, zuhören, wie die auf die Welt gucken und damit lernen, das ist das eine. Und das zweite, ich bin natürlich ein Medienjunkie, das ist so. Das ist nicht nur mein Beruf, sondern das ist auch mein Spaß. Ich lese wirklich viel und lasse mich anregen durch alles Mögliche. Und das ja, bringt mich am Ende auch weiter. Durch natürlich gedrucktes, digitales, alles. Jede Form von schlauen Dingen.
Großartig. Liebe Julia, das war für mich ein Riesenhighlight. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Das freut mich.
Ich hoffe, es war auch okay für dich, trotz dieser unglaublichen Temperatur von jetzt mittlerweile 45 Grad in der Sonne.
Nee, absolut, Erik. Vielen, vielen Dank. Das hat mir ebenfalls Spaß gemacht.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit allen deinen Unternehmungen und deinem Transformationsprozess. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder updaten können. Und,
sehr gerne. Und dann ein bisschen mehr Kühle hier, oder?
Ja, das...
Vielleicht hätte ich nicht so einen Wollpulli anziehen sollen.
Ja, aber auf der anderen Seite, das zwingt ja auch zum Konzentrieren, dass du schnell rauskommst. Ja. Ganz herzlichen Dank, liebe Julia.
Ich danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.